freue mich, dass ich hier sein darf zu diesem Lobpreisabend. Ich habe die ganze Woche drauf zugelebt. Und mal schön, mal sehen, was jetzt kommt. Also ich komme ja aus der Landeskirche. Und da verzeiht ihr mir hoffentlich mal einen landeskirchlichen Einstieg. Wir steigen dann noch weiter auf, ja? Also, ja, die Landeskirche kennt den Sonntag Kantate, der ist morgen. Manche denken da an eine Musikgattung, die sie lieben oder furchtbar finden. Aber Kantate heißt einfach singt. Und der Kantor ist eigentlich der Sänger. Die Juden wissen das noch, dort ist der Kantor, der Vorsänger in der Synagoge. Die singen oft wunderschön. Wir verstehen darunter eher den Mann, der Tasten drückt, damit der Wind durch die Pfeifen bläst. Aber älter als die Pfeifen sind die Psalmen. Und für jeden Sonntag ist schon von früh an ein Psalm vorgesehen. Und die Sonntagsbezeichnung Kantate kommt von dem Psalm 98, Vers 1, eben lateinisch, ich sag's deutsch, singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn ein neues Lied. Und da gibt's für diesen Sonntag vorgeschriebene Lieder in der Landeskirche, die Wochenlieder, meistens eins, diesmal zwei. Das eine ist deshalb von 1523 und das andere von 1544. Singt dem Herrn ein neues Lied. Ja, also nun freut euch, lieben Christengemein, heißt das eine, und das andere lobt Gott getrost mit Singen. Es darf natürlich nicht zu neu sein, ist klar. Schließlich ist unsere Landeskirche 475 Jahre alt oder sowas. Und außerdem denkt Kirche in anderen Zeiträumen als der Rest der Welt. Also, was noch nicht 1000 Jahre auf dem Buckel hat, ist neu. Und was noch keine 10 Jahre alt ist, ist gar nicht existent, weil unbewährt. Das ist hier in der Gemeinde anders, da ist was 100 Jahre alt ist neu und ja, das andere weiß ich jetzt nicht, kenne ich mich nicht so aus. Aber vielleicht geht's auch gar nicht so sehr um alt und neu oder neu. Im Psalmenkommentar eines Rabbiners las ich einmal, ein neues Lied ist das, was aus einer gottschauenden Begeisterung kommt. Was aus einer gottschauenden Begeisterung kommt, herausgesungen wird, das ist ein neues Lied. Begeisterung gibt es ja nur aktuell und lebendig. Ja? Geht nicht anders. Entweder ich bin jetzt begeistert oder ich bin es nicht. Das ist also eine intensive Erfahrung in der Gegenwart. Und Begeisterung drückt jeder so aus, wie ihm im Augenblick zumute ist und wie es ihm aktuell entspricht. Also Martin Luther kannte diese Begeisterung von Gott oder diese Begeisterung über Gott. Und deshalb dichtete er, nun freut euch, lieben Christengemeinen, und lasst uns fröhlich springen. Lasst euch von dieser Gottesbegeisterung anstecken, Leute. Freut euch und springt. Sogar am Gottesdienst, wo denn sonst? Nun, so lutherisch ist unsere Landeskirche nicht mehr. Wer sie kennt, weiß das. Wir haben zwar noch das vergangene Lutherdeutsch, auch wenn wir es nicht mehr verstehen. Damals hieß gemeinsam. Also freut euch gemeinsam, springt gemeinsam, alle miteinander. Heute wurde aus dem Gemein ein seid gemein zueinander. Und manchmal je frömmer, desto schlimmer. Weil es gibt keine bessere Tarnung für Gemeinheit und Unmöglichkeit als Frömmigkeit. Könnt ihr ausprobieren, funktioniert immer. Nun freut euch, lieben Christengemeinen, und lasst uns fröhlich springen. Wir haben dieselben Texte wie zu Luthers Zeiten, auch dieselben Melodien. Die klang vermutlich damals fröhlich, so für die Ohren damals. Heute klingt die inzwischen traurig. Aber wo ist die Gottesbegeisterung? Ist die überhaupt erlaubt heute? Oder ist die verdächtig? Schwärmer. Also die Bibel kennt eine richtige Gottesbegeisterung. Lange her. Luther kannte die richtige Gottesbegeisterung auch nicht ganz so lange her. Und diese Gottesbegeisterung wird die Ewigkeit bestimmen, vielleicht nicht mehr so lange hin. Sie wird einmal alles ausmachen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Ein neues Lied ist das, was aus einer gottschauenden Begeisterung kommt. Und ein Lied, ein neues Lied ist ebenfalls das, was Gottes Zukunft besingt. So schreibt derselbe Rabbiner weiter. Ein neues Lied ist das, was Gottes Zukunft besingt. In diesem Sinne sind neue Lieder viel aktueller als das, was dem neuesten Geschmack entspricht oder der neuesten Modewelle. Die ist gestern schon wieder alt. Neue Lieder im biblischen Sinne nehmen ein Stück Ewigkeit vorweg. Die Zukunft, die Ewigkeit. Und da dürfen wir schon ein bisschen hineinschauen. Johannes war so einer, dem Jesus den Blick in die Zukunft und auch in die Ewigkeit ermöglicht hat. Da hat Jesus den Vorhang etwas gelüftet und Johannes durfte mal dahinter schauen. Hinter diesen Vorhang, der uns von der unsichtbaren Welt trennt und auch von Gottes Zukunft trennt, von der Ewigkeit. Und diesen Vorgang, den Vorhang wegnehmen, das nennt die Bibel Offenbarung. Das ist einfach die Übersetzung Apokalypto, den Vorhang, die Hülle wegnehmen. Dass der Vorhang weg ist, ich kann dahinter schauen. Und da hat Johannes geschrieben, was er gesehen hat. Und da lesen wir zum Beispiel in Offenbarung 15. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen. Gitarra steht da im Urtext. Da kommt unser Wort Gitarre her, echt. Jedenfalls sind es Saiteninstrumente, ja. Die kommen in der Offenbarung übrigens öfter vor, diese Gitarras. Die Orgel finden wir dagegen in der Bibel nicht. Vielleicht gibt es sie trotzdem im Himmel, das könnte ich mir schon vorstellen, aber man kann die nicht so gut in der Hand nehmen, wenn man vor Gott steht. Also da sind besser dann die Gitarren. Und möglicherweise klingen Gottes Saiteninstrumente, das sind ja Gottesharfen hier gewesen, auch ein bisschen anders als unsere. Könnte sein, ich bin gespannt drauf. Also, sie hatten Gottes Gitarren, steht da. Und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Es gibt noch was Ähnliches in Offenbarung 19. Danach hörte ich wie den lauten Schall einer sehr großen Schar im Himmel, die rief: Halleluja! Denn das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat und hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Und zum zweiten Mal riefen sie: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Gestalten fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Halleluja. Also scheint es auch Pfingstler zu geben dort. Ja? Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte etwas wie den Klang einer großen Schar und wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen und wie das Grollen starker Donner. Die riefen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. So ein kleiner Einblick in den Himmel. Und er könnte uns Durchblick geben oder manchen Durchblick für unseren Lobpreis und für geistliche Musik hier auf der Erde. Und das ist so mein Thema. Also Lobpreis und geistliche Musik im Himmel und auf der Erde. Zunächst eine schlechte und dann eine gute Nachricht. Die schlechte: Es wird im Himmel kein Radio mehr geben, das den ganzen Tag dudelt. Und auch keine CD-Spieler und keine MP3-Player oder Verstärkeranlagen, nicht mal Internet, keine Computer und keine iPhones. Also man fragt sich, geht das überhaupt, ja? Lässt sich das aushalten? Kann sich das nicht vorstellen. Aber zum Trost und vielleicht schon als Übergang zur guten Nachricht: Die Gott lieben, werden im Himmel die allerhöchste Lebenserfüllung haben und genießen, die überhaupt denkbar ist. Sie werden nichts vermissen, sie werden die höchste Freude finden, die überhaupt möglich ist. Und sie werden Radio und abgespeicherte Musik und Internet und Computer nicht brauchen, weil da alles live und real ist. Alles live und real. Und weil sie den direktesten und schnellsten Anschluss an Gott und an alle Gotteskinder und an die Engel haben. Und damit sind wir schon bei den guten Nachrichten. Und die gehen noch weiter. Es wird auch im Himmel Musik geben. Und vor allem Gesang. Aber das wird sich unter Umständen an einigen Punkten von dem unterscheiden, was wir hier auf der Erde kennen. Wobei diese Unterschiede wohltuend sind, finde ich. Ein erster Unterschied: Man wird nicht mehr um Geschmack streiten. So verstehe ich das, was hier steht. Sie singen das Lied des Mose und des Lammes als ein Lied. Also das Lied des Mose war damals schon uralt. Und das Lied des Lammes, das war relativ neu. Und das ist vereint. Das Alte und das Neue. Auch das Hebräische und das Internationale. Alt und Jung streiten nicht mehr über den Musikstil. Und die Anhänger der sogenannten Unterhaltungsmusik und der sogenannten ernsten Musik streiten sich auch nicht mehr. Sie haben Besseres zu tun. Im Himmel herrscht Harmonie statt Kulturkampf. Und wenn wir wirklich meinen und nicht nur gedankenlos beten, Gott, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dann hieße das wohl, wir geben auch heute schon mal den Streit um den Musikgeschmack auf, jedenfalls in der Gemeinde. Weil es geht nicht um Geschmack, sondern es geht um Gott. Darf ich das noch ein bisschen vertiefen? Wenn wir um Geschmack streiten, zeigt das, Gott ist nicht da. Jedenfalls nicht mit seiner manifesten Gegenwart, so nenne ich das mal. Um die es auch in der Jahreslosung geht übrigens. Seine unmittelbare, sogar intime Nähe, wenn man den Urtext schaut. Wenn er da wäre, dann wären wir von ihm so beeindruckt und so eingenommen, dass er uns alles bedeutet. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde, bekennt dieser Psalmbeter, der die Gottesnähe kennt und die ihm das Kostbarste ist. Also unser persönlicher Geschmack spielt da gar keine Rolle mehr, wenn Gott wirklich da ist, dann geht es nur um ihn. Wer wirklich vor Gott steht, wenn Gott da ist, der kann ihm nur noch begeistert zujubeln. Oder er liegt schweigend vor ihm flach auf dem Boden. Und vielleicht jubelt der eine mit erhobenen Händen und der andere liegt schweigend auf dem Boden und es verträgt sich. Es darf zusammen so sein. Und solange wir um Lobpreis und Anbetung streiten, ist der Gepriesene und der Angebetete nicht da. Offensichtlich. Wenn wir Um Formen streiten fehlt der Inhalt oder sind die Formen hohl und leer? Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn wir in einer Kirche sitzen oder hier in einem Gemeindehaus und unsere Hauptaufmerksamkeit gehört der Orgel oder den anderen Instrumenten oder den Musikern oder dem Prediger oder der Architektur und der Schönheit des Hauses, dann fehlt es offensichtlich an Gegenwart Gottes. Wir würden nämlich alles andere vergessen, wenn er da wäre. Da wäre nur noch er wichtig. Wir würden auch nur über ihn noch reden und nicht über Äußerlichkeiten. Im Himmel ist das so. Auf der Erde bildet sich das schon ein Stück ab, wenn der Himmel auf die Erde kommen darf, im Lobpreis, in der Anbetung. Ein zweites, was mir hier im Blick auf den Himmel auffällt, ist die Lautstärke. Jetzt treffe ich schon wieder empfindliche Geschmacksnerven, ich weiß, aber das mit den Nerven wird im Himmel auch besser. Ich freue mich drauf, ich habe es nötig. Jedenfalls wird es offensichtlich wesentlich lauter zugehen, als wir es meistens bei Kirchen oder Freikirchen kennen. Da steht, ich hört etwas wie den lauten Schall einer sehr großen Schar im Himmel. Und dann noch einmal, ich hörte etwas wie den Klang einer großen Schar, wie das Rauschen eines mächtigen Wasserfalls oder gewaltiger Wassermassen. Hat jemand schon mal vom richtigen Wasserfall gestanden? Und wie das Grollen starker Donner. Die riefen Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Und es gibt andere Stellen der Offenbarung, die Ähnliches sagen. Ich lese die heute nicht alle, wollte noch vor Mitternacht schlafen. Es geht dort ab und zu richtig laut zu. Oder in Jesaja 6 lesen wir, dass der Gesang einiger Engel genügt, dass die Schwellen im Tempel beben. Aber ordentlich. Also, wer lauten Lobpreis verabscheut, der sei ein bisschen vorgewarnt. Im Himmel ist es nicht nur still. Es gibt nicht nur die himmlische Stille, die gibt es hoffentlich auch, ich brauche die auch mal ab und zu, aber es gibt auch eine himmlische, überirdische Lautstärke. Und beides hat seine Berechtigung und hat seine Funktion, beides. Und wenn wir hier schon vor dem Thron Gottes sind oder sein wollen, wer sind wir eigentlich, dass wir meinen, entscheiden zu können, wie man sich anständigerweise vor dem Thron Gottes benimmt? Ist das nicht Gottes Sache? Es könnte durchaus sein, dass er nicht immer unseren Geschmack hat. Es könnte durchaus sein, dass er nicht Fan unserer mittelalterlichen oder modernen Kultur ist. Nein, es geht mir nicht um Spektakel. Es geht um echte Gottesbegeisterung, wie auch immer die sich ausdrückt. Wie auch immer. Die gute Nachricht ist wiederum zum Trost für einige: Im Himmel gefällt uns, was Gott gefällt. Das wird dann so sein. Und hier fragen wir, was Gott gefällt. Ist das irgendwo ein Maßstab für uns? Oder muss Gott gefallen, was uns gefällt? Gehen wir automatisch davon aus, dass das so ist? Woher wissen wir das? Wer fragt wirklich, was Gott gefällt oder was vor Gott zählt? Wer verinnerlicht hat, was vor Gott zählt, bei dem wird's meiner Ansicht nach zwei Reaktionen geben. Bei vielem wird er vermutlich Bauch- oder Herzschmerzen bekommen, weil er durch das Äußere hindurchsieht. Und dann trauert er über alles, wo Gott draufsteht, aber nicht drin ist. wo man etwas geistliche Musik nennt, aber Gottes Geist kann gar nicht wirken. Wo man von Lobpreis und Anbetung spricht, aber es geht nur um gute Stimmung. Wo die Musik nicht Gott ehrt, sondern Menschen manipuliert. Das gibt es gar nicht so selten. Die zweite Reaktion, er wird ein weites Herz bekommen. Ein weites Herz. Er wird seine eigenen Vorlieben und Traditionen nicht mehr zum heiligen Maßstab über alles erheben. Er freut sich über alles, was Gott wirklich meint und erreicht und ehrt. Er wird sich freuen über alles, was echt vor Gott ist, egal ob es ihm persönlich jetzt so zusagt. Egal wie alt und neu, wie leise oder laut es ist, weil es eben nicht um Geschmack geht, sondern um Gott. Und damit sind wir bei einem weiteren Punkt. Musik und Gesang dienen im Himmel nicht mehr der Zerstreuung und Unterhaltung, wie bei uns oft, sondern der Konzentration auf Gott. Der Konzentration auf Gott. Er ist die Mitte. Sein Tun ist entscheidend und richtig. Da gibt es nichts zu meckern, nur zu loben. Und das Gotteslob, dem Gotteslob dient die Musik. Sie ist also nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Musik und Gesang dienen im Himmel der Konzentration auf Gott. Und das wäre auch Aufgabe von Kirchenmusik und Lobpreismusik heute, egal welchen Stil sie hat und ob sie nun alt oder neu ist. Da geht es also zuerst wohl um unsere Haltung zu Gott hin oder vor Gott. Und Musik und Lieder sollen das ausdrücken und helfen auszudrücken. Oder eine angemessene Haltung vor Gott eben einzunehmen, dass sie uns dazu helfen, Handreichung geben. Ist er für uns Mitte, Zentrum, das Höchste? Wenn das so ist, dann soll alles ihm dienen. Weil wir noch Menschen auf der Erde sind, wird es vermutlich trotzdem so sein, mit einer Musik, die uns auch sonst anspricht, können wir Gott vermutlich eher loben, als mit einer, wo es uns die Schuhe auszieht oder unsere Ohren Krämpfe kriegen. Und eine Musik, die uns auch sonst gut tut, wird uns vermutlich eher zu Gott hinziehen, als eine, die uns auf die Nerven geht und ärgert. Von daher darf es da auch eine Vielfalt geben. Das ist Gott gewollt, das ist gut. Aber gemeinsam ist es die Musik im Himmel und möglichst auch auf der Erde, dass sie hilft zur Konzentration auf Gott. Das soll auch im Gottesdienst so sein, das soll im Lobpreis so sein. Ist es aber nicht immer. Also, schnell wird die Musik so wichtig, dass die Musik alle Aufmerksamkeit hat statt Gott. Und dann verfehlt Kirchenmusik und auch Lobpreis das Ziel. Und Zielverfehlung ist die korrekte Übersetzung des Wortes Sünde, Hamartia im Griechischen, im Neuen Testament. Ich könnte es noch stärker sagen, dann hätten wir Götzendienst statt Gottesdienst. Also was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Aufmerksamkeit mehr in Anspruch nimmt als Gott, das ist unser Götze. Und Musik im Gottesdienst kann auch zum Götzendienst werden. Und Musiker können Idole werden. Das Wort Idol kommt vom griechischen Eidolon, das heißt Götzenbild. Auch die Orgel kann ein Götze sein. Oder ein Werkzeug zum Lob Gottes. Es liegt nicht an der Orgel. Es liegt an denen, die damit umgehen, an den Menschen. Musik in der Gemeinde soll zu Gott hinführen und nicht von ihm wegführen. Und das hat, ich sage es nochmal, vermutlich mehr mit unserer Einstellung zu tun, unserer inneren Einstellung, als mit einem bestimmten Musikstil. Also, angenommen, ich schreibe meiner Frau ein Liebeslied. Ich schreibe Lieder, Liebeslied habe ich noch nicht hingekriegt, aber gut. Angenommen, ich schreibe meiner Frau ein Liebeslied. Und dann singe ich es ihr. Ein richtig schönes Liebeslied. Und bald singe ich dieses Liebeslied eigentlich nur noch, weil mir die Musik so toll gefällt. Und nicht, weil ich meiner Frau sagen will, dass ich sie lieb habe. Und vielleicht ziehe ich dann noch rum, gehe auf Tournee und führe dieses Lied überall auf und alle bewundern mich und das Lied und die Musik. Ich werde berühmt, während meine Frau allein und einsam zu Hause sitzt. Was wird sie von diesem Liebeslied halten? Was wird Gott wohl von unserer geistlichen Musik halten und von den Liedern, die wir ihm singen, jedem Gottesdienst, jedem Lobpreisabend, wo auch immer, wie auch immer? Fragt euch das mal. Wie singt ihr das und warum? Musik und Gesang im Himmel dienen allein der Ehre Gottes, nicht der eigenen Ehre und Selbstdarstellung. Deswegen hat ein Seppel Bach unter seine Werke geschrieben, diese drei Buchstaben, die kommt da gerade noch SDG, Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Und nach all dem, was man von ihm wissen kann, meinte der das auch so. Dass bei uns auch immer so ist, Musik hat in der Gemeinde dienende Funktion. Sie soll die Gemeinde in die Gegenwart Gottes führen und Gott loben. Wo sie das nicht tut, verfehlt sie den Dienst. Dieses Dienen kann sehr einfach und schlicht sein. Auf einfachen, unvollkommenen Instrumenten, wenn es von Herzen kommt. Und auch wenn man mal ein bisschen schief singt. Und dieses Dienen kann auch künstlerisch formvollendet und virtuos und genial sein. Nur schlampig und lieblos sollte es nie sein. Wichtig ist, dass ein dienender Geist dahinter steht, der Gott anbetet, der durch seine Musik herrschen will und sie zur Selbstdarstellung und Selbsterhöhung gebraucht oder missbraucht, tut etwas, was im Himmel keine Zukunft hat. Und er hindert am Ende das Wirken des Heiligen Geistes, selbst wenn er fromme oder sogenannte geistliche Musik macht. Denn der Heilige Geist hat nur ein Anliegen, und das ist Jesus groß machen, Gott verherrlichen. Und wenn er das nicht darf, dann zieht er sich zurück. Auch bei sogenannter geistlicher Musik. Das Tolle ist, was Gott die Ehre gibt, das ist auch für uns das Beste. Also, frei nach dem Motto, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles Weitere zufallen. Wenn wir Gott ehren und ihn im Mittelpunkt haben, seine Gerechtigkeit preisen, kommen auch wir voll auf unsere Kosten, was so auch unsere Freude angeht und unsere Musik und unsere Bedürfnisse, was wir da so haben. Also, Gott ehren tut auch uns gut und Gott erheben erhebt auch uns, weil wir genau darin unsere Bestimmung ja erfüllen. Und das bedeutet erfülltes Leben. Es ist also kein Widerspruch, Gott zu ehren und uns selber dabei zu freuen und uns Gutes zu tun, auch gut zu fühlen. Gute Musik vereint das wirklich, dass es Gott ehrt und auch uns einfach gut tut. Musik soll zur Ehre Gottes und zur Rekreation des Gemütes dienen, sagte Johann Sebastian Bach. Hat immer noch recht. Ehre Gottes und dass wir uns dabei erholen und neue Kräfte schöpfen, wieder kreativ werden und aufgebaut werden. Also, Musik, die Gott ehrt und Gott preist, die richtet auch uns Menschen auf. Musik, die Gottes Heil bekennt, bringt Heilung auch in unser Leben. Musik, die Gottes Taten rühmt, führt uns zur Ruhe und Entspannung. Musik, die Gottes Kraft besingt, lässt Menschen neue Kräfte finden. Musik, die Gottes Weisheit ehrt, die inspiriert auch unseren Alltag. Vier Merkmale von himmlischer Musik und himmlischem Gesang hatte ich bisher genannt, und das soll möglichst abfärben auf unsere Musik und unseren Gesang und unsere Gemeinde oder die Gemeinden, aus denen wir kommen. Das erste war kein Streit um Geschmack. Das zweite war Lautstärke ist erlaubt. Ich sage mal, in lebendigen Gemeinden wird laut gesungen, es ist einfach so. Drittens, geistliche Musik dient nicht der Zerstreuung, sondern der Konzentration auf Gott. Und das vierte ist, es geht allein um Gottes Ehre. Ich hoffe, ihr könnt noch. Ich kann jedenfalls noch. Ich möchte gerne auf einen weiteren Punkt aufmerksam machen. Musik und Gesang drücken Wirklichkeiten aus. Sie können uns in bestimmte Wirklichkeiten hineinnehmen. Und das ist in sehr verschiedener Weise möglich, in positiver wie in negativer Weise. Es gibt Musik, die Unreinheit, ja, Unzucht sowie Gewalt und Rausch und Depressionen ausdrückt und auch fördert. Ich denke, unsere Medien und Diskos sind voll davon. Es gibt auch Musik, die Reinheit und Frieden, Klarheit und Freude ausdrückt und fördert. Und interessant finde ich hier in Offenbarung 15 den Ort der Musik. Es ist ja kein Konzertsaal, es ist auch keine Kirche, sondern die Sänger und Musiker stehen hier an, nach dem Urtext, auf dem gläsernen, mit Feuer vermengten Meer. Auf dem gläsernen, mit Feuer vermengten Meer. Das heißt, da ist alles durchsichtig und gereinigt. Feuer ist Reinigung und das Glas ist, das durchsichtig ist, auch rein. Die Menschen, die dort stehen, sind sozusagen selber durchsichtig und gereinigt. Sie haben große Klarheit in ihrem Leben und brennende Herzen. Musik und Lobpreis kommen im Himmel aus gereinigten Herzen. Das ist entscheidend. Viele wollen heute nur Power, Kraft. Wichtiger ist zunächst einmal Reinheit. Sonst verderben wir nämlich alles mit unserer Kraft. Und außerdem ist die Reinheit untrennbar mit Folgendem verbunden, was hier auch steht. Lobpreis ist im Himmel der Gesang der Sieger. Der Gesang der Sieger. In Offenbarung 15 wie auch 19, was ich gelesen habe, und überhaupt im letzten Buch der Bibel, singen Menschen des Sieges, die gesiegt haben, überwunden haben. Menschen, die den Sieg behalten haben, die sich durch Sieg befreit haben von allem antichristlichen Einfluss. Hier ist von dem Tier die Rede und seinem Bild und der Zahl seines Namens, der 666, wäre jetzt ein extra Thema. Die Bibel sagt, dass am Ende der Zeit weltweit alles in einen antichristlichen Sog hineingerät. Und alles, das heißt unser Heil, hängt davon ab, ob wir uns da raushalten oder reinziehen lassen. Die Globalisierung und Gleichschaltung aller Menschen ist in der Bibel vorausgesagt. Und sie ordnet das einem antichristlichen System zu, das am Ende noch durch einen antichristlichen Herrscher repräsentiert wird. Antichristlich heißt gegen Christus, zunächst mal gegen sein Wort. Das heißt Gesetzlosigkeit, das heißt Auflehnung gegen alle biblischen Ordnungen, also dass biblische Werte und Richtlinien systematisch abgeschafft werden oder fast unbemerkt vom Zeitgeist weggeschwemmt werden. Wenn du vom Lobpreis machst, aber wie ein Heide lebst, dann stimmt was nicht. Und wenn dein Leben nicht Gott lobt und vor Gott sauber ist, wenn du nicht zur Ehre Gottes da bist, auch sonst, Man musste ihm auch keine frommen Lieder vorsingen, er kennt sie schon. Und er will nicht deine Vorführung, er will dein Herz, er will dein Leben, er will deine Anbetung. Und wenn dein Lebensstil sich nicht vom Stil der Welt unterscheidet, vom Lebensstil der Welt, dann nützt es auch nichts, wenn du den Herrn der Welt mit erhobenen Händen anbetest. Da braucht es erstmal diese Reinigung und dann kannst du anbeten. Vielleicht führt auch die Anbetung zur Reinigung, dass du merkst, da passt was nicht in meinem Leben. Das kann auch sein. Das ist in Ordnung dann. Antichristus bedeutet auch anstatt Christus, also frommer Humanismus statt Kraft des Kreuzes. Menschliche Kraft und Machbarkeit und Programme statt Kraft des Heiligen Geistes und Führung des Heiligen Geistes. Und viele können das heute überhaupt nicht unterscheiden, kriegen das gar nicht mit, dass da Welten, ein Himmel dazwischen liegt. Können nicht unterscheiden zwischen Humanismus, der auch fromm sein kann, und biblischem Christentum. Und da bringen viele durcheinander, was auseinander gehört. Es geht um den Unterschied zwischen Antichristus und Jesus Christus. Und die Schar hier in der Offenbarung, die hat er durchgesehen. Und wer Augen hat zu sehen, der sieht, wie heute diese antichristliche Flut überall steigt. Und er hält sich davon fern. Er sieht zu, dass er ein festes Fundament unter die Füße bekommt, auf dem er stehen kann und stehen bleibt. Und in diesem Zusammenhang gehört die Frage, welches Lied singe ich denn mit? Was bringt meine Seele zum Schwingen? Welcher Inhalt bestimmt meinen Geist? Auch sonst im Leben, nicht bloß, wenn wir hier sind. Und das hat etwas mit meinem Wesen zu tun. Das Wesen derer, die hier singen, das ist von Gott gereinigt und ist von Gott zur Klarheit gebracht. Und sie haben brennende Herzen. Und so singen sie das Lied des Mose und das Lied des Lammes als ein Lied. Ihr Lieben, das bedeutet nicht nur, dass Altes und Neues vereint ist. Es bedeutet mehr. Es bedeutet auch, dass alter und neuer Bund, dass Israel und die Gemeinde miteinander vereint sind. Und wessen Verhältnis zum Volk Israel getrübt ist, dessen Verhältnis zum Gott Israels ist automatisch auch getrübt. Und da wäre Reinigung notwendig. Ich sage nicht, dass Israel alles richtig macht. Das ist in dieser Lage, in der es ist, wahrscheinlich gar nicht möglich. Aber ich sage, wer auf dieser Erde in die Hetzlieder gegen Israel einstimmt, der ist nicht unterwegs zu dieser Schar, die im Himmel Gott preist. Er ist vermutlich nur halb informiert, weil unsere Medien nur die Hälfte bringen und das andere weglassen. Und vor allem hat er an dieser Stelle wahrscheinlich Gottes Wege noch nicht verstanden, aber beidem ließ es sich abhelfen. Es gibt Dinge, die vor Gott zusammengehören. Und die soll der Mensch nicht scheiden. Das heißt auch, Altes und Neues Testament gehört zusammen. Es ist eine Bibel. Und das Lied des Mose und das Lied des Lammes gehört zusammen. Das dürfen wir nicht trennen. Noch was entdeckt. Die Schar derer, die Gott hier preist, die besingen nicht nur Gottes Werke, sondern auch Gottes Wege und sogar Gottes gerechte Taten und sogar Gottes Gerichte. Voller Staunen erkennen sie sie und erkennen sie an. Sie sind groß und wunderbar, gerecht und wahrhaftig. Darüber kann man nur Gott loben. Wer über die Wege Gottes mit sich und der Welt und über das, was Gott zulässt, meckert, der verweigert Gott die Anerkennung. Und dessen Herz ist noch nicht rein. Er tut das Gegenteil von Lobpreis. Er hat nicht Teil an dem, was hier im Himmel geschieht, sondern Anteil an dem, was in der Welt der Finsternis geschieht. Klage- und Meckerlieder haben keine Zukunft. Genauso wenig wie die Lieder, die Unreinheit und Gewalt und Rausch ausdrücken und fördern. Ja, wir dürfen auf dieser Erde klagen. Wir haben oft Grund dazu, das ist in Ordnung. Und es gibt in der Bibel genug Klagelieder. Dürfen wir auch einstimmen? Das ist gut so, weil wir das auch vor Gott bringen, unsere Klage. Und man kann und wird, was Gottes Wege und Gottes Gerichte angeht, häufig Fragen haben und es nicht verstehen. Jedenfalls hier und jetzt noch, dann nicht mehr. Aber hier ist das noch so. Aber ihr Lieben, diese Fragen kommen doch nicht daher, dass Gott was falsch macht. Die kommen doch daher, dass wir so klein sind, dass wir Gott nicht erfassen und verstehen können. Und wenn das so ist, wenn Gott so groß ist, dass wir ihn nicht verstehen können eben, dann gebührt ihm alle Anbetung. Dann gebührt ihm aller Lobpreis, auch über dem, was wir nicht verstehen. Wie gesagt, wir dürfen auch klagen, bitte, ja, nicht vergessen. Das wird heute manchmal unterschlagen, manche wollen bloß noch schweben. Nee, wir dürfen auch klagen. Und vielleicht sind vielleicht manchmal auch in Rebellion ins Kampf, das kann sein, da müssen wir da mal durch, das kann sein. Aber dass wir da nicht hängen bleiben, sondern dass wir Gott nicht verstehen und seine Wege und Gerichte hängen mit unserer Kleinheit zusammen. Nicht damit, dass Gott Fehler macht, der macht's richtig. Deshalb gebührt ihm immer noch die Anbetung und der Lobpreis, auch über diesen schwierigen Dingen. Und ich sage mal so rum, Anbetung ist der Schlüssel zur Erkenntnis. Das heißt, je mehr wir Gott anbeten, desto mehr werden wir von ihm erkennen. Und ich sage, eine Theologie, die nicht aus der Anbetung kommt und in die Anbetung führt, die führt in die Irre. Und das ist das Dilemma unserer Theologie an unseren Universitäten in Deutschland. Zukunft hat das Gotteslob aus reinem Herzen. Und wo das hier erklingt, erklingen darf, da kommt schon ein Stück Himmel auf die Erde. Und ich denke, wir erleben das manchmal. Auch hier. Und wenn wir beten, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, dann gehört das mit dazu, dass wir hier schon diese Lieder einüben und singen, die im Himmel erklingen werden. Lieder, die Gottes Größe anerkennen und bekennen. Lieder, die staunen über seine Werke, die Ja sagen zu seinen Wegen und voller Respekt bekennen deine Entscheidungen und Wege bis hin zu den Gerichten mit der Welt sind gerecht, Herr. Und richtig, wer sollte dich nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, stellt die Schar hier erstaunt fest. Wahrhaft und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure und ihr Weltsystem verurteilt hat, wird am Ende festgestellt. Das können nur die sagen, die nicht Teil des babylonischen Weltsystems waren und sind. Sie preisen Gott auf der Erde und dann auch im Himmel. Es gibt tatsächlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir fürchten und preisen die Welt, oder wir fürchten und wir preisen Gott. Es hängt miteinander zusammen. Diejenigen, die heute voller Angst sind, was aus dieser Welt noch wird, sind wohl auch diejenigen, die die Welt preisen. Sie sehen die Welt als das Höchste. Und die, die Gott fürchten, Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen, wie Luther klassisch formuliert hat. Diejenigen, die Gott über alle Dinge fürchten, besiegen damit auch alle anderen Ängste. Sie kommen in eine tiefe Geborgenheit hinein, loben und preisen Gott und werden darüber selber immer positiver. Kantate singt. Ihr müsst keine Kantaten singen, keine Angst. Dir müssen auch Kantaten nicht unbedingt gefallen, mir gefallen sie. Aber es geht nicht um Geschmacksfragen. Es geht darum, welches Lied du singst. Auch im übertragenen Sinne. das allgemeine Trubellied der Menschen des Untergangs oder das Jubellied, das Gott preist und Zukunft hat. Wer Gott, dem Herrn, das neue Lied singt, der wird selber neu. Und er ist fit für Gottes wunderbare Zukunft. Und ich verrate euch eins, wer fit ist für die Zukunft und die Ewigkeit, der bewältigt die Gegenwart allemal. Möchte gern beten. Herr, es gibt keinen wie du. Es gibt keinen, der dir gleicht. Es gibt keinen, der so zu fürchten ist wie du. Es gibt keinen, dem Anbetung gebührt und Lobpreis wie dir. Dein Wort sagt es, dein Geist sagt es, dein Geist hilft uns, das auch zu sagen und zu praktizieren. Bitte werde du uns immer größer, dass wir dir aus reinem Herzen Lieder singen können, die dich wirklich ehren und erheben, am Ende auch uns gut tun und diese Welt verwandeln, die Atmosphäre verwandeln, weil der Himmel schon auf die Erde kommen darf. Und zeig uns auch, wo wir da daneben liegen, wo sich Dinge verselbstständigt haben oder wo es Lebensbereiche gibt, in die du noch nicht hineinleuchten durftest, die abgeschlossen sind von dir, wo wir uns dem angepasst haben, was in den Untergang führt und geht. Herr, da schenk auch den Geist der Umkehr und dann neu den Geist des Lobpreises und der Anbetung, den Geist des Gebetes, dass wir vor dir stehen und selber so neu werden, auch heil werden. Und am Ende auch unsere Klagen und Fragen in Lobgesänge verwandelt werden, hier schon und am Ende erst recht, in ungeahnter Weise. Herr, was jetzt von dir war, was aus deinem Wort gekommen ist, das lass bitte in uns bleiben und Frucht bringen. Und so segne du uns und lass uns ein Segen sein.